eine erstaunlich lange Podcast-Pause unsererseits wird beendet mit einem Thema, was wir im Podcast leider deutlich zu häufig thematisieren müssen. Und zwar, ja, Trainerdiskussion als Ganzes. Tottenham steht in der Ära Frank an einem, naja, schwierigen Punkt. Wir haben wenig gute Leistungen in dieser Saison gezeigt, wenig Expected Goals herausgespielt und heute versuchen wir so offen wie irgendwie möglich darüber zu diskutieren, ob Thomas Frank noch oder der richtige Mann für den Tottenham-Job ist. Und ja, an meiner Seite sind Janis und Max. Und Max, wir haben schon im Vorgespräch gesagt, gefühlt haben wir das Ganze schon über 18 Trainer gemacht. Also gefühlt haben wir da auch schon über Mourinho diskutiert, auch wenn das eigentlich lang vor unserem Podcast statt war.
Ja, also man fühlt sich halt auch so an, deshalb, weil, ja, es unabhängig davon, wie häufig wir das schon im Podcast besprochen haben, halt wirklich in den letzten Jahren irgendwie in regelmäßigen Abständen, so für auch immer relativ lange Zeit. Also es ist ja immer so, man hat ja schon den einen, ist dann immer über Wochen und Monate zieht sich dann irgendwie so eine Situation, wo keiner so richtig zufrieden ist, die alles irgendwie so ein bisschen stale, unkreativ, trist wirkt und eigentlich alle sich so fragen, okay, muss er jetzt rausgeworfen werden, muss er nicht rausgeworfen werden? Und das wiederholt sich irgendwie immer, die Phasen wiederholen sich irgendwie echt in recht regelmäßigen Abständen in den letzten Jahren und eben einige davon hatten wir jetzt auch schon im Podcast. Ja, und ich habe auch schon geschrieben heute oder gestern, dass ich so, ach echt, diese ermüdenden Diskussionen, oder was heißt, die Diskussionen sind ja nicht mehr ermüdend, sondern die ganze Gesamtsituation fühlt sich irgendwie gerade auch so ermüdend an. Was auch deshalb ja so schade ist, weil man ja wirklich, es ist schade, dass man so schnell wieder in der Situation ist, auf Grundlage dessen, dass man halt vor einem guten halben Jahr den ersten Titel seit langer Zeit gewinnen konnte und dass man jetzt im Ende November schon wieder irgendwie an so einem Punkt ist, wo die Unzufriedenheit so groß ist. Das ist schon echt irgendwie ein bisschen frustrierend auch, nicht nur ein bisschen.
Ich glaube, da kann ich auch für uns drei und ich meine für ganz, ganz viele Tottenham-Fans sprechen. Ich glaube, niemand von uns hat gedacht, dass wir nach, was weiß ich, 4 Monaten Thomas Frank überhaupt an dem Punkt sind, dass man über den Trainer diskutieren muss. Also völlig unabhängig davon, ob man jetzt denkt, dass das die richtige Entscheidung ist, ihn zu entlassen oder nicht. Aber es ist ja gerade einfach faktisch eine Diskussionsgrundlage. Also das, die Fanbase ist da sehr, sehr emotional gespalten etc. Und wir sind halt jetzt wieder, also schon wieder an dem Punkt. Wir haben auch gestern gesagt, also wie häufig wir das diskutieren müssen. Und ich habe dann bei uns in den Gruppenchat geschrieben, also ich sehne mich da einfach der Pochettino-Ära entgegen oder halt vermisse sie, weil da hattest du halt 5 Jahre Ruhe. Also da war das außergewöhnlichste Mal, dass Pochettino irgendwie so ein bisschen zu sehr mit Man United Job geflirtet hat, aber abgesehen davon war da halt wirklich Ruhe drin und Ruhe hatten wir in der ersten Ange-Saison relativ viel, aber abgesehen davon eigentlich in den letzten Jahren nie. Und jetzt sind wir wieder da. Janis, es ist deine, ja, also wir haben zwar schon einen Trainerwechsel mit dir im Podcast miterlebt, aber ich weiß nicht, ist es jetzt so die erste richtige Trainerdiskussion oder haben wir unter auch mal eine zu Ange so richtig gehabt? Da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern.
Ja, wir haben ja Ende der letzten Saison schon hier und da mal drüber gesprochen, ob er überhaupt den Rest der Saison noch bekommen sollte, ne? Ob wir ihn nicht einfach gleich rausschmeißen sollten. Da wurde schon drüber diskutiert, aber das das war halt alles. Und ich glaube, wir waren uns dann da auch relativ einig, dass er zumindest das Euroleague-Finale noch bekommen sollte.
Es ist total, total interessant, finde ich, weil dadurch, dass es jetzt gerade bei Thomas Frank einfach so schlecht läuft, und das ist ja Fakt, also aus dem 5. Platz in der Premier League ist jetzt, glaube ich, der, sind wir 10. oder 12.? Jetzt habe ich schon wieder vergessen.
12. auf Expected Goals auf jeden Fall, habe ich gerade nochmal geguckt. Kann es sein, dass wir 10. sind?
Ich glaube, wir sind 10. in der Liga und Expected Goals
Wir sind 12. Nee.
Wir sind 12.
Wir sind 12.
Sind wir in der, ich habe doch.
Das ist doch ah ja, wir sind, auch, wir sind 16.
Das ist 16.
Was?
Nach Expected Points sind wir 16.
Welche Seite hast du? Ich habe bei Anders, jetzt sind wir auch 12. Da sind wir genau gleich.
Ja, anders hat das Footy Stats, warum ich auch immer ich das offen habe. Da sind wir 16.
Ja, okay. Ja, gut. Also hier sind wir 12. auch, aber ist ja auch egal. Einfach zwischen 12 und 16.
Faktisch nicht gut. Also aus den zumindest guten Tabellensituationen, die wir am Anfang der Saison hatten, die ist jetzt auch geschwunden. Und zudem kommt halt spielerisch erstaunlich wenig. Und jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt, an dem über den Trainer diskutiert wird. Und das ist halt so krass, weil jetzt sehen sich die einige Fans zumindest halt wieder nach Ange Postecoglou, der, wo man ja auch darüber heftig darüber diskutieren durfte und konnte, ob die Entlassung smart war. Weil ich glaube, wir haben damals gesagt, so, ich meine, du kannst. Es gab damals natürlich Argumente für eine Entlassung von Postecoglou. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Aber ob du einen Trainer entlässt, der gerade die Europa League gewonnen hat, den ersten Titel seit 17 Jahren und den ersten europäischen, ich glaube, seit 41 oder so, war ja damals schon sehr kontrovers. Und sagen wir mal, man kann darüber diskutieren, ob es mit Postecoglou gerade ähnlich schlecht laufen würde. Das ja, das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen das Mindset von vielen, dass es sich halt nach dem offensiveren und ja, irgendwie halt dominierenderen Stil von Ange nach dem Sehnen, weil, und da zähle ich mich komplett mit, ich den Thomas Frank Ball einfach jetzt schon jetzt einfach nicht mehr sehen kann. Aber wie geht's euch? Also bevor wir da jetzt wirklich in die Diskussion reingehen, ob man an Thomas Frank festhalten sollte, wie ist gerade so euer Mindset zu Tottenham? Also Max Steins kenne ich schon, aber erzähl's gerne trotzdem nochmal.
Ich weiß nicht, also irgendwie aktuell bin ich, das ist die ganze Saison schon und da haben wir irgendwie auch, hat die ganze Saison mit Tottenham auch nicht so richtig dazu beigetragen, dass das besser wird, aber aktuell ist es wirklich sehr etwas desillusioniert und entfremdet, kann man sagen. Also die Niederlagen tun schon weh, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie. Ich bin gerade nicht so emotional, würde ich da sagen. Und das kann sich auch wieder ändern. Aber aktuell, das Team gibt einem halt auch so wenig, um da irgendwie so emotional angezündet zu sein. Und ich muss das sagen, irgendwie die Leute sind mir auch, ja, jetzt gerade aktuell nerven die meisten Leute eher wieder, finde ich so, also die meisten Spieler. Und ich muss jetzt auch sagen, nach einem halben Jahr Thomas Frank, oder wie lange sind das jetzt so richtig? Also ich fand ihn schon, es gab ja schon ein paar ganz gute so Glanzlichter, was Interviews angeht, aber so richtig, so als Person, wie das jetzt Ange tat, oder auch andere, ihr wisst ja, Conte oder Pochettino oder Mourinho, so, die nehmen mich jetzt, also er nimmt mich jetzt schon so in den letzten Jahren mit so am wenigsten als Person ein. Das ist aber vielleicht nicht so wichtig, aber er ist mir irgendwie egal so. Keine Ahnung.
Hat dich Nuno proud gemacht?
Nee, Nuno mochte ich auch von Anfang an nicht. Den fand ich auch die ganze Zeit schon komisch.
Wie sieht's bei dir aus, Jan?
Erstmal eine Frage. Fandet ihr Ange am Ende immer noch so voll sympathisch, wie es die meiste Zeit war? Weil Ich fand den irgendwie menschlich, wurde der mit jeder Niederlage immer unangenehmer. Irgendwie kam ich nicht mehr ganz so gut mit seiner Art klar am Ende.
Na klar, aber da muss man auch sagen, Niederlagen zu moderieren, ohne, keine Ahnung, sich selbst die ganze Zeit zu kasteien, weil das will man als Fußballtrainer ja auch nicht, und ohne irgendwie dann seine Spieler unter den Bus zu werfen, was man ja auch nicht will, das ist auch verdammt schwierig, ne? Und jede Woche dann da zu stehen, wie es Ensch am Ende machen musste, und immer so Niederlagen irgendwie zu verkaufen. Bei Thomas Frank merkt man das ja auch. Was sagt man jede Woche so? Ich glaube, das ist ein bisschen zwangsläufig in so Niederlagenphasen. Aber natürlich war nicht mehr jetzt, es war jetzt nicht mehr so, dass man dann am Anfang dachte, okay, er ist irgendwie so, er ist der sympathischste Mensch aller Zeiten. Das würde ich dir schon recht geben. Aber insgesamt war die Sympathie, würde ich sagen, bis auch in den schlechten Zeiten immer ihm mehr gewogen. Auch so persönlich jetzt. So ging mir das.
Ja, same. Also ich meine, ich habe keinen Tottenham-Trainer je so geliebt, so auf einer jetzt völlig unabhängig vom Spielerischen, aber ich mochte ihn als Person einfach sehr. Ja, dass man hat schon gemerkt, dass er einfach sehr salty war und so ein bisschen verbitterter wurde hinten raus. Aber wie Max auch schon sagt, das ist halt auch nicht so einfach. Wir haben halt so viele Niederlagen eingefahren und hat dann natürlich auch seinen Beitrag zu geleistet, er ist Trainer. Aber ich fand ihn auch am Ende nicht unsympathisch. Also es ist, weiß ich nicht, irgendwie, ich habe mit ihm ein fast ausschließlich positives, also wenn ich an ihn denke, ist eigentlich fast ausschließlich positiv. Das Negativste, was ich Anschen gegen, ja, sehe, also was das Negativste, was ich mit ihm verbinde, ist, dass er zu Forrest, zu diesem Verbrecherpräsidenten gewechselt ist. Das ist das Negativste, was ich mit ihm verbinde.
Dein größtes Problem mit Marinakis ist aber auch, dass die beiden zusammen im Urlaub chillen und nicht du mit Ansch in Griechenland am Pool sitzt.
Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die so in Griechenland in so teuren Restaurants so Steak essen und so und einen guten Vino trinken. Kann ich mir so richtig gut vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Also mein aktuelles Gefühl ist so ein bisschen, gefühlsmäßig ist es noch nicht dieses halbe Jahr, das es jetzt schon ist. Ich fühle mich immer noch wie am Anfang vom Thomas Frank Projekt. Ich bin irgendwie immer noch gespannt auf die Spiele, obwohl man genau weiß, was man bekommt. Beziehungsweise 50-50. Arsenal und Paris waren ja jetzt nicht unbedingt besonders ähnliche Spiele. Ja, ich weiß nicht. Ich finde mich auch auf jeden Fall mittlerweile dabei, Frank ziemlich stark zu kritisieren, obwohl ich ihn sehr mag, rein menschlich, so als Typen, wo wir jetzt bei dem Thema waren, aber der Fußball bringt selbst mich dazu, ihn ziemlich zu kritisieren. Ja, es ist halt so, dass wir jetzt mittlerweile schon 4-5 Monate drin sind und du hast immer noch nicht einen Ansatz einer eingespielten Mannschaft. Also jetzt Berrywall und Gray, besten Beispiele, sind jetzt ewig raus gewesen. Plötzlich Startelf zweimal hintereinander, plötzlich eine andere Formation und irgendwie, es fühlt sich noch an wie so eine Experimentierphase. Bei Ange wusstest du schon relativ früh, was du bekommst, hast das eingespielt und dann hat es auch irgendwann funktioniert. Bei Frank, okay, wir wissen Flanken, Standards, aber rein von der Formation, vom Personal, vom wie hoch und intensiv verteidigen wir, es ist noch ziemlich experimentell und Tottenham ist ein Big Six Club. Ich weiß nicht, ob das so der Verein ist, wo du kommen kannst und wild rum experimentieren kannst. Du solltest schon ein klareres, klareres Mindset, einen klareren Aufbau haben, wie du dir dein ganzes Spiel vorstellst. Und das zwingt mich jetzt auch langsam dazu, ein bisschen an Frank zu zweifeln. Und er beginnt damit, mich ein bisschen zu verlieren.
Ja.
Ich würde das sogar ein bisschen widersprechen. Ich glaube nämlich, also wenn man sich die Saison über anguckt, du siehst schon, was er machen will, aber ich bin damit einfach nicht einverstanden. Also es ist am Ende des Tages, ja klar, Formationsänderungen und etc. Aber am Ende des Tages ist es ein U-Shape im Aufbau, also Hufeisen-Aufbauformation quasi. Die Mittelfeldspieler recyceln den Ball auf die Außen und du versuchst über die Außen das Spiel aufzubauen und dann versuchst du mit Flanken Tore zu erzielen. Das ist, und irgendwie halt die Mitte des Platzes ist Lava, da wollen wir nicht hin. So ein bisschen, das jetzt runtergebrochen ist, ein bisschen das, was wir halt über die Saison hinweg sehen. Klar, mit gewissen halt personellen Änderungen etc., aber rein spielerisch hat sich ja nicht viel verändert. Und das ist halt der größte Punkt, und ich weiß nicht, ob es jetzt schon durchgeklungen ist, aber ich bin zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir mal kurz außen vor lassen, dass es nicht so viele personelle Alternativen gibt, aber schon, glaube ich, mittlerweile sehr klar Frank out. Also es ist, ich sehe einfach ganz persönlich keine erfolgreiche Zukunft mit ihm. Dafür hat er mir in den ersten, ich weiß nicht, wie viele Partien haben wir jetzt unter ihm gehabt? 20, so ungefähr?
Kann sein.
Circa 20, aber auf jeden Fall. Und er hat mir noch nichts geliefert, woran ich persönlich glauben kann. Es ist, ich sehe spielerisch keine Ansätze, wo ich sage, darauf kann man aufbauen, darauf, wenn du das irgendwie besser ausfeilst, dann funktioniert das safe in Zukunft. Das war bei Ange halt komplett umgekehrt. Ich möchte hier auch die Postecoglou-Zeit nicht irgendwie glorifizieren. Saßen da häufig genug, genauso gebrochen wie irgendwie heute da. Aber man konnte Postecoglou nie seinen eigenen Spielstil absprechen. Also er war immer jemand, der für eine gewisse Idee gestanden hat und hinter der konnte man stehen und sagen, okay, darauf kann man aufbauen oder halt auch nicht. Und wie gesagt, es gab für seine Entlassung ja auch durchaus Argumente. Aber diese Spielidentität, also zumindest eine positive, gibt es halt unter Thomas Frank, stand jetzt bei Tottenham einfach nicht. Also keine, mit der ich was anfangen kann. Ich finde einen U-Shape Build-Up furchtbar Risiko und mutlos. Du, haben wir auch schon mehrmals darüber gesprochen, es ist eigentlich nur Risikovermeidung, weil Ballverluste in zentralen Positionen einfach wesentlich höhere Turnover oder Konterchance beinhalten halt als auf den Außen. Das Flankenreingedresche macht mich wahnsinnig. Also wirklich, ich verstehe es nicht. Also nicht, dass man keine Flanken schlagen kann. Das ist in gewissen Situationen natürlich ein Mittel, um Tore zu schießen, aber gegen Fulham war es schon wieder so schlimm. Ich hab nicht nachgeguckt, wie viele Flanken wir geschlagen haben, aber es waren wirklich außergewöhnlich viele. Und mir fällt es einfach wahnsinnig schwer, irgendwas zu finden, an das ich glauben kann. Ich habe hier eine Pro- und Kontraliste geschrieben. Und Spoiler Alert, die Kontraliste war einfacher. Also ich habe mit Wohlwollen 4 positive Punkte gefunden. Negativ waren ein bisschen mehr drin.
Ich muss ganz kurz drauf eingehen, was auf deine Antwort eben auf mich, weil das ist ganz witzig. In einer der letzten Folgen erinnere ich mich dran, wie du gesagt hast, ich erkenne kein Konzept. Und dann habe ich genau das gesagt, was du eben gesagt hast. Ja doch, das Konzept ist so und so, aber ich finde es halt nicht geil. Das war jetzt gefühlt genau das, nur mit umgedrehten Rollen. Mir ging es jetzt auch eher so um Formation, personalmäßig experimentier freudig, weil ich erinnere mich an die letzte Folge, nach dem Kopenhagen-Spiel hatten wir drüber geredet, dass Odobert auf links, Xavi auf der 10 haben so ein bisschen so eine Connection aufgebaut, kombiniert, Udogi hinterlaufen und wir haben drüber geredet, dass die jetzt mal ein paar Spiele zusammenbekommen sollen und diese Verbindung weiter aufbauen sollen und das ist halt so überhaupt nicht passiert seitdem.
Ich glaube, die haben seitdem kein Spiel mehr zusammen gemacht, oder?
Würde ich auch so schätzen, United vielleicht noch.
Also United konnte ich ja nicht schauen, deswegen gucke ich jetzt mal nach. Aber alle anderen Spiele war Xavi definitiv. Gegen United ist Richarlison auf links gestartet. Odo Bär kam dann zur Halbzeit. Ja, aber halt gegen Arsenal hat Xavi nicht gespielt, gegen PSG auch nicht, gegen Fulham auch nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir da richtig reingehen wollen in die wirkliche Diskussion, aber es ist für mich einfach wirklich eine Frage, die jetzt irgendwie heiß diskutiert ist, ob es was bringt, jetzt wieder den Trainer zu entlassen oder ob man nicht an dem Projekt eben mal langfristig festhalten sollte. Und ich war ja immer jemand, der an dem Ange-Projekt festhalten wollte, weil ich, wie gesagt, da eben halt eine erfolgreiche Zukunft gesehen habe. Der hatte seine Flaws, auch sein Spiel an sich. Aber es war was, hinter was ich irgendwie stehen konnte, wo ich dann glauben konnte. Und für mich ist es halt aktuell, dieses Argument, ja, man muss einem Trainer Zeit geben, das sehe ich ja in den allermeisten Fällen, aber dafür muss man mir halt irgendwas geben, woran ich glauben kann. Und diese Argumente, die spielerischen Argumente, die sind halt wahnsinnig rar gesät. Also ich weiß nicht, ob wir diese Saison ein einziges Premier League Spiel gemacht haben, das ich wirklich gut fand. Also ich habe ja schon beim ersten Spiel gegen Burnley gesagt, ja, wir haben 13-0 gewonnen, aber das war trotzdem keine wirklich gute Partie. Es war ein furchtbarer Gegner und zwei Traumtore von Richarlison und ein Konter. Dementsprechend ist es einfach, bin ich halt einfach persönlich an dem Punkt, dass ich es für naiv halten würde, an Thomas Frank das Projekt festzuhalten, weil ich der Meinung bin, dass es nicht in die richtige Richtung geht. Weil wenn man irgendwie sehen würde, okay, es fehlen noch die Spieler, er braucht unbedingt Solanke zurück oder er braucht vielleicht noch zwei gewisse Profile, die man im Winter holen könnte, dann würde ich sagen, ja, mach weiter. Aber das Problem für mich ist, dass ich tatsächlich ein bisschen Angst habe, dass wenn man mit Thomas Frank jetzt nochmal ins Wintertransferfenster geht, dass er dann wieder solche Entscheidungen trifft wie Palinja statt einem technisch starken Mittelfeldspieler etc. und den Kader so ein bisschen zumüllt. Also ist jetzt sehr auf die Spitze getrieben, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Ja.
Ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Also ich kann wenig, glaube ich, bei dir dagegen argumentieren.
Fangen wir doch einfach mal damit an. Ich habe mir ein paar Pro-Argumente aufgeschrieben. Eins, das relativ klar zu sehen ist, ist, dass wir eine ziemlich standardstarke Mannschaft mittlerweile geworden sind. Ja. Also klar, gegen PSG haben wir jetzt ein Tor nach einer Ecke bekommen, aber sowohl defensiv als auch offensiv wirklich gefährlich. Das waren wir unter Ange nicht wirklich. Es wurde zwar in der zweiten Saison ein bisschen besser, aber wir erinnern uns ja auch immer noch an die Aussagen, dass er also keinen Standardtrainer haben will, weil er das gerne mit den Coaches in seinem Team löst. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Dann ist Thomas Frank jemand, der bei Brentford bewiesen hat, dass er Mannschaften und einzelne Spieler weiterentwickeln kann, auf ein neues Level bringen kann. Und ich finde, das sieht man bei Udogi und Van de Ven diese Saison auf jeden Fall. Die haben einen klaren Schritt nach vorne gemacht. That being said, gibt es auch ein paar Spieler, bei denen man das Gegenteil dagegen argumentieren kann. Wir haben, glaube ich, noch nie einen schlechteren Bentancur gesehen als in dieser Saison. Ich finde, ja, Porro ist einer der Spieler, der mir diese Saison auch nicht wirklich gefällt. Ich finde Chad Spence von ihm häufig falsch eingesetzt. Der hat halt auch seine spielerischen Limitierungen, aber ist definitiv auch jemand, der vor allem in den letzten
paar Spielen.
10 Spielen.
Oder?
Ja.
Zwischendrin sah es ja gut aus.
Am Anfang sah es ganz gut aus. Wir haben, glaube ich, auch beim Brighton-Spiel noch darüber diskutiert, ob es so einfach ist, für Udogie wieder in die Mannschaft zu kommen.
Genau, und er mit England-Nominierung etc. pp. Oder?
Ja, aber auf jeden Fall die letzten, und das heißt nicht unbedingt, dass das Thomas Frank schuld ist, aber sag mal, die letzten Spiele war es halt so, okay, wenn Udogie nicht startet, haben wir einen riesen Qualitätsabfall. Was natürlich auch für Destiny Udogie spricht, aber vielleicht auch, dass Chad Spence nicht richtig eingesetzt wird, vor allem ganz, 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 ganz regelmäßig mit den falschen Spielern gepaart wird. Also wir reden ja, haben ja ganz häufig darüber gesprochen, dass Chad Spence, der ist nochmal Rechtsfuß, der hält nicht die Breite auf links, sondern der driftet immer ein bisschen nach innen. Und dann brauchst du halt einen Flügelspieler, der dir die Breite halten kann und nicht den gleichen Raum besetzt. Und wie häufig wir dann da Brandon Johnson neben ihm gesehen haben oder Xavi, der dann links außen gestartet ist und auch in die Mitte zieht und den einzigen linken Flügelspieler, der die Breite halten kann, den wir im Kader haben, ist halt Odobert. Und das ist erstaunlich selten passiert, dass man die beiden miteinander pairt. Dann habe ich habe mir aufgeschrieben, dass er taktisch flexibel ist und das potenziell was Gutes ist. That being said, gegen Arsenal eine absolute Horror-Performance und auch taktische Entscheidungen furchtbar. Also wie man Chelsea da die ganze Zeit, daran kann ich mich schon nicht
erinnern. Noch schlimmer fand ich das. Ja.
Was wisst ihr, also laut Understat, wie die Expected Goals gegen Arsenal waren?
Gar nicht so. Also wir hatten überhaupt nichts, aber Arsenal hatte jetzt auch gar nicht so viel. Ne?
0,07. Genau, ich meinte, was? 0,03 gegen Arsenal.
Das ist crazy. Aber Arsenal hatte auch wieder 0,7 oder so. 0,15. Oder 1, weiß nicht. Arsenal hatte auch nicht viel, ne? 1,4 oder 1,3, glaube ich.
Laut Understat hatten die 2,2.
Ah, okay, na gut. Aber die machen noch ein bisschen höher immer. Aber ja, also schon richtig scheiße, fair enough.
Dann gegen PSG war es ja, das muss man auch dazu sagen, das war kein schlechtes Spiel von Tottenham. Das war nicht herausragend gut, aber wir hatten da, an einem guten Tag verlieren wir dieses Spiel nicht. Also zwei der Gegentore waren halt einfach ganz klar individuelle Fehler. Also was sich Romero da dachte, Sada in Bedrängnis so anzuspielen, dann grätscht er und hat einfach den Arm ganz weit oben. Das sind halt einfach Sachen, die an einem guten Tag nicht passieren. Und dann spielst du dieses Spiel unentschieden oder gewinnst es vielleicht sogar. Also da möchte ich auch sagen, das ist keine dieser absoluten Horror-Performances von Thomas Frank. That being said, verstehe ich dann nicht, warum er diese gleiche Formation mit dem Doppelsturm etc. dann gegen Fulham wiederbringt, mit einem technisch schlechteren Mittelfeld, weil er Palinja reinsetzt, sodass du ja einfach von Grund auf mit der Formation schon bestimmst, wir werden nicht das Spiel dominieren. Also zumindest nicht auf eine konventionelle Art und Weise. Wir können uns nicht durchs Mittelfeld kombinieren, weil wir haben keinen offensiven Mittelfeldspieler. Palinja ist ein schwarzes Loch für eigenen Ballbesitz. Der wird nie angespielt. Also es ist Janis, willst du deine Anekdote vom gestrigen Abend kurz erzählen?
Ja, wir hatten gestern mit der Kreisliga-Mannschaft einen Mannschaftsabend und da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, auf dem Beamer Tottenham anzumachen. Ich kann ja auch nicht ganz drauf verzichten. Und dann saß mein Trainer da mit in der Runde und er hat bei einer Spielaufbauszene von uns gefragt, warum spielt er denn den Sechser da nicht an? Ja, der Sechser ist halt eben Joao Palhinha. ich kann verstehen, dass er Palhinha nicht so gut kennt. Er ist Bayern-Fan, er hat ihn noch nicht so oft spielen sehen. Aber das erklärt es dann schon ganz gut, warum der Sechser eben nicht angespielt wird.
Und ich meine, es gibt ja auch immer wieder dieses Argument, dass für das Aufbauspiel andere Leute verantwortlich sein sollten. Und das stimmt natürlich in einem gewissen, zu gewissem Teil, weil gewisse Spieler haben halt auch gewisse Stärken. Das Problem ist nur, in dem Moment, in dem du weißt, du brauchst Palhinha nicht anspielen, weil er dir nichts bietet, außer vielleicht mal den Ball irgendwie zur Seite zu legen, kann der Gegner ja einfach deinen spielstarken Mittelfeldspieler enger zustellen und du hast ein Riesenproblem. Dann ist vielleicht bei Palhinha wesentlich mehr Raum, aber der macht mit diesem Raum ja nichts. Also er kriegt den Ball, aber er wird sich nicht aufdrehen und dir einen progressiven Pass spielen. Das kann er halt einfach faktisch nicht. Und das war ja das Hauptargument, was ich, aber ich glaube auch Jannis halt im Sommer gebracht haben, als wir gesagt haben, wir sind gegen die Palhinha-Verpflichtung und Palhinha hat hundertprozentig seine Stärken. Ich möchte hier nicht sagen, dass er das große, große Problem ist. Aber er ist für mich so ein ganz klares Symptom dafür, was unter Thomas Frank falsch läuft. Es fängt einfach an, bei der einfach Physis über Technik zu stellen und eine gewisse Mutlosigkeit, weil ich verstehe nicht, wie du in einem Heimspiel gegen Fulham die Entscheidung treffen kannst, okay, wir stellen da jetzt Joao Palhinha auf, der in einem Spiel, was du eindeutig dominieren musst. Also vor allem, und das möchte ich auch noch zu Palhinha sagen, das ist ja niemand, der dir wirklich viel Ground covert, also ganz viel Raum irgendwie alleine ablaufen kann. Das sowas kann Pape Sarr, aber Palhinha halt nicht. Das ist jemand, der auf engem Raum wahnsinnig gut in Duels ist. Wie häufig wir diese Saison schon gesehen haben, dass Palhinha einen guten Zweikampf führt und dann daraus vielleicht was entsteht, dass das Wonder-Goal von Richarlison gegen Arsenal ist genauso entstanden. Palhinha gewinnt den Ball. Ich glaube, war es Palhinha, oder? Oder war es Bentancur? Ich schreibe es mal Palhinha zu. Und dann Richarlison mit dem Tor.
Ja, es war Palhinha.
Aber ich möchte es nur mal sagen, Palhinha ist kein N'Golo Kanté. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Leute glauben, das wäre so. Das ist, der kann dir nicht alleine deinen kompletten Rückraum covern. Dafür ist er von vorne bis hinten nicht athletisch genug. Und dann nimmst du dir mit seiner Reinnahme die Option von weg, halt mit einem Mittelfeldspieler ernsthaft dein Spiel progressiv nach vorne zu tragen. Und hast aber trotzdem niemanden, der dir wirklich viel Rückraum covert. Jetzt nicht so, als wäre Palhinha darin furchtbar schlecht, aber er ist nicht so gut, wie er da gemacht wird. Und diese Entscheidung in Kombination damit, dass wir dann wieder mit zwei Mittelstürmern spielen, was ja nur die ernsthafte Konsequenz sein kann, weil man denkt, okay, dann kannst du da halt viele Flanken reinschlagen, hast noch ein Body mehr in der Box. Und meine Anglizismen sind voll ganz schlimm, sorry.
Body in der Box.
einen Körper mehr im Strafraum.
Schön.
Also jemanden, der da halt mal ein Kopfballduell gewinnen kann. Das sind halt einfach taktische Entscheidungen. Die kann ich gegen PSG verstehen. Die kann ich nicht nachvollziehen in einem Heimspiel gegen Fulham.
Ja.
Bei allem Respekt vor Fulham.
Fulham ist auch richtig scheiße, ne? Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Die haben ja auch wirklich keine gute Saison.
Wo stehen die denn gerade in der Tabelle?
15. Gegen Everton verloren. Ja.
Und ein letztes Pro-Argument habe ich noch und das ist nach der letzten Woche. gilt das nicht so richtig, aber sagen wir mal, man stand defensiv ein bisschen stabiler
zwischendrin
unter ihm.
11 Tore in den letzten, 11 Gegentore in den letzten 3 Spielen.
Ja,
glaube ich. Ja. That being said, war das für mich schon immer ein Argument, was nicht so wirklich zählt. Weil in dem Moment, in dem du wesentlich weniger Risiko eingehst, kriegst du natürlich weniger Gegentore. Also, weißt du jetzt nicht, wenn ein Trainer reingekommen wäre, der einen offensiven, einen halbwegs ähnlichen Stil wie Ange Postecoglou geführt hätte und der dir dann garantiert, dass du weniger Gegentore bekommst mit mehr Absicherung, dann würde ich ihm diesen Credit absolut geben. Aber wenn du so wenig Risiko wie Thomas Frank im Spielaufbau eingehst, dann ist es logisch, dass du weniger Gegentore bekommst. Und es ist jetzt vor allem nach der letzten Woche, es ist ja nicht so, als würden wir viel weniger Gegentore bekommen. Also ich habe die genauen Zahlen nicht mehr, aber zum jetzigen Stand der letzten Saison hatten wir, glaube ich, irgendwie 2 Gegentore mehr bekommen oder so. Das ist jetzt auch nicht wirklich relevant. Und halt wesentlich mehr kreiert währenddessen. Ja, habt ihr noch Pro-Argumente?
Vielleicht einfach das ein allgemeines Pro-Argument, was jetzt auch eher so ein bisschen depressiv rüberkommt, aber einfach, dass man sich das ersparen will. Also, dass die Saison eh schon wieder so halb gegessen ist und dass man jetzt fast vielleicht auch sagt, okay, wir gucken jetzt einfach nochmal, was passiert in der nächsten Zeit. Weil, wenn wir ihn jetzt entlassen, okay, was ändert sich groß?
Aber ich meine, du hast halt jetzt noch die Chance auf, ich meine, hast du natürlich mit ihm auch, aber es sind 6 Punkte bis zur Champions
League.
Ja. Also realistisch gesehen sogar 4, weil der 5. Platz bestimmt eh wieder reicht.
Aber weißt du, was ich meine, dass man sich halt so sagt, okay, wir entsparen uns jetzt den Stress mit Trainer zu entlassen und so weiter und warten jetzt zumindest eine gewisse Zeit nochmal ab und sagt jetzt nicht, wir lassen ihn in den nächsten 2 Wochen oder so, sondern sagt, okay, wir geben bis Frühjahr auf jeden Fall nochmal, weil so in etwa. Keine Ahnung, weißt du, einfach, dass im Verein schon wieder so, ja, das, worüber wir am Anfang sprachen, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist schon wieder da. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch deprimierend in der Situation, in der man jetzt gerade ist, einfach so weiterzumachen. Keine Ahnung. Kein gutes Argument vielleicht.
Es ist halt so dieses klassische Argument, so einem Trainer Zeit geben, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Prinzipiell bin ich da ja voll dabei. Aber das dieses Argument funktioniert für mich halt nur in dem Moment, in dem du irgendwas siehst, an dem du dich festhalten kannst, wo du dran glaubst, dass es besser wird. Und ich tue das nicht. Tut ihr das? Das ist vielleicht auch einfach mal eine relevante Frage. Glaubt ihr denn da ernsthaft daran, dass sich Dinge unter ihm ändern? Und dann gibt's halt eigentlich so zwei Fragen. Glaubt ihr, dass ihr glaubt, dass sein jetziger taktischer Ansatz besser funktioniert? Oder dass er sich einen neuen taktischen Ansatz sucht?
Also, der aktuelle Ansatz, viele Flanken, Gefahr durch Chaos in der Box und Standards und so, das sind ja alles keine schlechten Herangehensweisen. Das Problem ist ja, dass du unfassbar durchschaubar bist für die gegnerischen Trainer und Analysten und Spieler. Und ich sehe halt, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und zum x-ten Mal hier in dem Podcast erzählen, dass das wird schon kommen, dass wir irgendwann durchs Zentrum spielen, aber aktuell sehe ich keine Anzeichen davon, dass das irgendwann passiert und dass wir variabler werden in unserem Spiel. Es passiert nicht. Wir fangen nicht an, durchs Zentrum zu spielen. Wir hatten jetzt wieder die Szene, wo Saar den Ball verliert. Ich erinnere mich auch irgendwie an ein, zwei Barry-Ballverluste und das wird Thomas Frank sehen und sich denken, okay, wir machen jetzt erstmal ein halbes Jahr mit den Flanken weiter und dann wird jedes Spiel aussehen wie aktuell. Wir holen vielleicht noch so ein paar Punkte, weil wir dann doch irgendwo ein bisschen Qualität im Kader haben, aber nachhaltig ist das nicht. Ich weiß nicht. Max, was sagst du? Wird Frank sich noch irgendwie weiterentwickeln? Wird er sich irgendwann trauen oder sehen wir jetzt nur Flanken, bis er irgendwann entlassen wird?
ich bin da nicht so vertraut, was sein bisheriges Gesamtwerk angeht. Es wäre halt mal interessant zu sehen, ob er schon mal in einer ähnlichen Situation in der bisherigen Trainerlaufbahn stand. Hat er sich mal irgendwie so fundamental verändert, ganz krass was anders gemacht oder also wie ist das seine tiefste Krise, in der er bisher steckte in seiner Trainerlaufbahn? Ich kenne mich dazu wenig aus, ehrlicherweise.
Dass er eigentlich immer Anlaufschwierigkeiten hatte bei fast jedem Verein, bei dem er war. Also Brentford, da ist er, glaube ich, in seiner zweiten Saison aufgestiegen.
Okay, ja.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die erste ist richtig schlecht angelaufen. Und dann irgendwann wurde es besser. Also man kann natürlich dieses Argument bringen, dass er mit Zeit tendenziell besser performt hat. Und wie gesagt, dieses Argument würde ich ja durchgehen lassen, aber so ist so, wie soll es denn besser werden? Also was sind denn die Momente, die einem zeigen, wenn das funktioniert, dann könnte es klappen. Ich meine, wir haben faktische Gegenargumente, sind halt, es gibt, glaube ich, habe ich leider auch nicht mehr ganz im Kopf, aber es gibt nur eine Handvoll voll oder die ich fange nochmal neu an. Es gibt eine gewisse Anzahl von Spielen in der Premier League, die irgendwie unter irgendwie 0,3 XG waren oder so. Irgendwie so 10, was weiß ich. Genaue Zahlen kann ich jetzt nicht mehr geben. Und 3 davon sind von Tottenham. In der kompletten Premier League.
Das ist crazy.
Das
wusste ich gar nicht.
Ich wünschte, ich hätte mir das aufgeschrieben. Habe ich aber natürlich wieder.
Habe ich nicht gesehen.
Aber hast du diese Statistik irgendwo mal gesehen?
Ja, da klingelt auf jeden Fall was. Ich weiß ungefähr, wovon du sprichst, aber ich kann es auch nicht wiedergeben. Bist du gerade am Schauen? Dann kann ich kurz noch auf einen anderen Punkt eingehen in der Zeit.
Yes.
Max, die Frage halt, ob er sich schon mal irgendwie fundamental geändert hat. Es gibt ja diese Geschichte von Frank ist ein anpassungsfähiger Trainer. Das kommt vermutlich auch irgendwo daher, dass Brentford in der Championship ein bisschen ballbesitzlastiger gespielt hat. Das dann sich geändert hat nach dem Aufstieg, man erstmal ein bisschen weniger den Ball hatte, weil du es irgendwie machen musst, um als Aufsteiger in der Premier League erfolgreich zu sein. Und der darauf dann aufgebaut über die letzten Jahre jetzt halt auch ein etwas dominanteres Brentford aufgebaut hat. Damsgaard viel übers Zentrum aufgebaut und so. Da habe ich halt auch wieder das Problem, in einem Club wie Brentford kannst du das machen. Dir erstmal eine Basis aufbauen, dich stabilisieren in der Premier League und dann langsam verbessern. Bei Tottenham, du kriegst nicht die Zeit, keiner hat die Geduld, weder die Fans noch die Führungsetage noch sonst irgendwer, da mal ein paar Jahre im Mittelfeld rumzuspielen und sich dann langsam weiterzuentwickeln. Dann wird halt irgendwann die Reißleine gezogen.
Was ja auch irgendwie schade ist, aber natürlich auch in gewisser Weise verständlich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Es ist halt wirklich so eine, keine Ahnung, es kommt mir wirklich vor wie eine aktuelle, eine fundamentale Frage im Fußball, inwiefern ja Vereine so eben dann recht schnell reagieren oder tatsächlich da ja gerade Arsenal so als Paradebeispiel dem Vereine, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast das war, aber neulich sagte auch irgendwer in irgendeinem anderen Podcast, dass eigentlich alle Vereine machen im Grunde, ist immer nur das zu kopieren, was andere Vereine eben erfolgreich zu machen. Und ich finde das irgendwie also ganz interessant in den letzten Jahren und auch aktuell zu sehen. So, gerade jetzt war Arsenal wieder dabei, ist eine sehr gute Saison zu spielen, zum wiederholten Male. Und es ist ja auch eine Frage, die zum Beispiel Liverpool betrifft. Ich habe auch schon Real-Fans gesehen, die sehr ungeduldig zu sein scheinen mit Xabi und so. Inwiefern sind Vereine geduldig, warten auch so ein bisschen vielleicht, warten da irgendwie durch, dass die Fans unzufrieden sind und so weiter, trauen sich das auszuhalten und Ja, und wann sagt man eben, okay, dass dieser Arsenal, wir vertrauen dem Prozess und so weiter, das klappt, ist offensichtlich, wir sind an einer anderen Stelle und wir sind besser damit bedient, eben die Richtung, in die der Verein läuft, zu ändern. Und das ist halt auch eine schwierige Frage, weil natürlich weiß keiner, was in der Zukunft passiert. Es kann sein, wie, ich meine, bei Hertha, ich glaube, 99% der Hertha-Fans hätten Trainer gewechselt. Und aktuell, man kann sich drüber streiten, wie nachhaltig das aktuell ist, aber aktuell sieht es so aus, okay, gut, dass man jetzt, das war jetzt nur eine relativ kurze Zeit, fair enough so, aber gut, dass man ihn nicht im September entlassen hat oder so. Das jetzt, also, wie gesagt, es geht ja hier um wahrscheinlich auch um bedeutend längere Zeiten, eventuell, aber ja, okay, wisst ihr, was ich sagen wollte?
Ja, safe. Also ich meine, Arsenal ist halt leider das Paradebeispiel. Also ich glaube, die Stimmung war zu einem gewissen Zeitpunkt wahnsinnig krass gegen Arteta. Und heute ist er deren Heilsbringer. Und ich glaube, also ich habe mich damit abgefunden. Ich glaube, Max, du auch so ein bisschen. Die waren halt dieses Jahr Meister. Also es, da wird sich, also wenn City nicht plötzlich anfängt, ja, irgendwie deutlich besser zu spielen, dann gibt es da kein anderes Team, die aufhalten kann.
Ich meine, lass uns da gar nicht so viel, sorry, dass ich unterbreche, aber lass uns da gar nicht so viel drüber sprechen, aber was ist, wenn die beides gewinnen, so?
Ja, das, hey. Damit habe ich mich nicht abgefunden. Meister dürfen sie, werden sie halt einfach, habe ich akzeptiert, aber Champions League, da bin ich in jedem Spiel dabei, irgendjemand muss sie crumblen.
Das war letztens.
Irgendjemand muss sie in die Schranken
weisen. Auf Twitter war das aber auch Thema und da hieß es, da waren einige der Meinung, Triple-Sieger oder von mir aus auch Double, pieken nicht im November. Die brechen noch irgendwie ein. Heute haben sie schon in Überzahl nicht geschafft, gegen Chelsea zu gewinnen.
Fair enough. Und Chelsea gewinnt sie immer eigentlich, ne? Also.
Aber Chelsea will ich jetzt auch nicht unbedingt als Meister dann von mir aus lieber City, offensichtlich.
Ja, das ist so, also City, Chelsea, Arsenal, das ist meine Reihenfolge. Also von denen, die da
auf jeden
realistischerweise
Fall.
Was holen können. Und in der Champions League nämlich alles andere. Also wirklich ausnahmslos alles andere. Ich habe die Statistik gefunden. Die Top 5, Flop 5 quasi, der Lowest Expected Goals in dieser Premier League Saison. Platz 5, Tottenham gegen Bournemouth, 0,19. Platz 4, Leeds gegen Arsenal, 0,17. Platz 3, Burnley gegen Liverpool, 0,14. Platz 2, Tottenham vs. Chelsea, 0,12. Und Platz 1, Tottenham vs. Arsenal, 0,07. 3 von 5.
Kack, letztes Spiel auch, ja.
Ja, also es ist, keine Ahnung. Also ich hab sehr viele Punkte. Also ich habe mir viel überlegt, was mich halt am Tottenham aktuellen Tottenham Spiel quasi stört. Ein paar Sachen habe ich schon erwähnt. Dieser U-Shape Build-up, diese Hufeisen Aufbau-Ding, wahnsinnig Risiko und mutarm. Risikolos, obviously. Klar, wir machen Fehler im Mittelfeld, aber das ist für mich, und das ist auch so ein unendlicher Wechsel, also Mentalitätswechsel von Postecoglou, und da muss man sich auch grundsätzlich halt die Frage stellen als Vereinsführung, ob man dann einfach nur den richtigen Folgekandidaten gewählt hat. Fakt ist, dass Thomas Frank 0,0 auf dem aufbaut, was Ange Postecoglou halt taktisch hinterlassen hat. Wie gesagt, da war bei weitem nicht alles gut, aber es ist ja von Grund auf ein anderer Ansatz. Ange hat immer, Ange Philosophie war es immer, mit Mut nach vorne zu spielen. Wenn du einen Fehler machst, dann machst du es halt beim nächsten Mal besser. Und Thomas Frank ist halt so, ja, okay, wir haben keinen Mut. Wir nehmen die risikoärmste Option und versuchen dadurch die Spiele zu gewinnen. Das regt mich wahnsinnig auf, weil wir so ein junges, talentiertes Team haben und ich der Meinung bin, dass man halt einen Trainer braucht, der diesen Spielern den Raum geben muss, oder wir einen Trainer brauchen, der den Spielern einen Raum gibt, Fehler zu machen. Also, dass halt Spieler wie Archie Gray, Lucas Perival etc. Halt regelmäßig starten und versuchen, ihr Spiel umzusetzen in gewissen taktischen Räumen halt, und dann eben auch, ja, halt wie gesagt, Fehler machen dürfen, weil ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, dass die Stimmung eine ganz, ganz andere wäre, wenn wir regelmäßig mit unseren talentierten Spielern auflaufen würden, wir versuchen, progressiven Fußball zu spielen, aber dann halt durch individuelle Fehler von jungen Spielern irgendwie Spiele verlieren. Weil das ist von Grund auf halt was anderes. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, aber wie häufig wir diese Saison jetzt eben schon diese Bentancur-Palinia-Doppelsechs gesehen haben, die, du weißt ganz genau, was du bekommst, und es ist halt nichts Gutes. Die geben dir eine gewisse Stabilität gegen den Ball, aber mit Ball halt überhaupt nicht, überhaupt nichts. Und das ist für mich einfach was nicht zukunftsfähig ist. Dass du immer darauf bedacht bist, dein Risiko gering zu halten. Und es ist so ironisch, dass Thomas Frank am Anfang seiner, also wirklich bevor er, kurz nachdem er Trainer geworden ist, er gesagt hat, dass er immer dieses Zitat benutzt, dass wenn man Risiko vermeidet, wenn man kein Risiko eingeht, dann geht man auch ein Risiko ein. Und bei allem Respekt, aber da, noch nie hat gefühlt ein Trainer einem Zitat so wenig Kraft verdienen quasi. Also er lebt das so wenig aus. Denn auch wenn er versucht, das irgendwie so zu, also er hat ja auch irgendwann, der wurde ja darauf ja auch schon angesprochen, er versucht ja zu sagen, ja, er geht ja Risiko ein, aber wo denn? Wann denn? Wann versuchen wir Risiko einzugehen? Ist Flanken in den 16er ballern, ist das Risiko? Oder was meint er damit?
Perival und Gray gegen Paris spielen lassen. Sehr risikoreich.
Fair? Aber weiß ich nicht, es ist halt ein Spiel. Und das ist eine, sagen wir mal, personelle Entscheidung, aber ich rede da halt vor allem über taktische und spielerische Risiken, die irgendwie eingegangen werden, und die sehe ich halt einfach vorne und hinten nicht.
Nee, ich bin da auch ganz bei dir. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern.
Fair. Ja, dann, das ist mir nicht selbst aufgefallen, da möchte ich keinen Credit für haben. Das habe ich in einem Lily White Lab Video gesehen, dass Tottenham dauernd die eigene Box überlädt und viele, viele, ja, Spieler in den eigenen Strafraum stellt, um da halt eine große Möglichkeit oder eine große Chance zu haben, halt den ersten Ball zu verteidigen. Was dazu aber führt, ist, dass der Rückraum überhaupt nicht verteidigt wird, und in den letzten Partien haben wir dadurch unendlich viele Gegentore kassiert, weil dann aus dem Rückraum abgezogen wird. Gegen PSG waren es zweimal Vitinha. Gegen Fulham war es jetzt das 1-0. Dann auch nochmal eine Großchance mit einem Pfostentreffer. Weiß nicht mehr, von wem das war. Gegen Arsenal, das Spiel habe ich schon wieder halb ausgeblendet, da waren es aber auch, glaube ich, zwei Tore. Das ist für mich nur ein Detail, aber es ist auch was, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum sich Thomas Frank dafür entscheidet, für diese taktische Maßnahme, weil es eindeutig negative Folgen hat. Aber was mich halt wirklich am meisten stört, ist eben diese Risikolosigkeit, dieser Aufbau über die Flanken, über die Außenseiten, dann dieses ideenlose Flanken in den Strafraum ballern, das Vermeiden des taktischen Raums in der Mitte, dass er einfach scheinbar gar keinen Bock mehr auf Xavi Simmons hat, auch überhaupt keine Idee hat, wie er den richtig einsetzt, dass er regelmäßig für mich falsche Pairings von Spielern wählt. Also ich habe schon darüber geredet, Spence mit dauernd mit Spielern, die ebenfalls in die Mitte ziehen wollen. Bentancur, Palinha, ganz offensichtliches Beispiel. Oder eben die taktische Herangehensweise gegen Arsenal, dass du den Ball lang auf Richarlison ballerst, der dann natürlich von Saliba und hat Saliba gespielt? Oder Gabriel gespielt? Gabriel war verletzt, ne?
Gabriel ist nicht dabei gerade, ja.
Genau, aber halt gegen in Kapier und Saliba halt einfach nur abgekocht wird, weil er überhaupt nicht das technische Niveau hat, um da einen Ball zu verarbeiten. Das sind für mich alles Sachen, die ich einfach fundamental nicht nachvollziehen kann. Und all das führt halt dann dazu, dass ich einfach nicht mehr an dieses Projekt glaube. Und ich war ja schon von Anfang an, also nach Saisonstart, ziemlich kritisch. Ich fand das Burnley-Spiel nicht gut. Klar, das erste PSG-Spiel war richtig gut im Supercup. Das gegen City war auch gut, aber es war halt auch so ein klassisches City-Spiel. aber es kam halt danach wirklich gar nichts mehr, was mir irgendwie ernsthaften Glauben gegeben hat, dass es in eine richtige Richtung geht. Und ich bin richtig traurig, weil ich wollte an das Projekt glauben, aber ich bin halt wirklich an dem Punkt, an dem ich einfach nicht sehe, wie das irgendwie besser werden soll.
Nö, also das kann ich auch nicht sagen.
Ich finde es noch, das noch aufzugreifen, was du zu Beginn eben gesagt hast, dass es zwei Tore gegen Arsenal waren, wo der Raum vor dem 16er nicht so gut verteidigt wird. Eze nimmt dreimal bei all seinen drei Toren den Ball genau an der gleichen Stelle an. An der 16er Kante zentral. Und auch das erste Tor kam der Chip von ein bisschen weiter hinten, aber auch komplett unbedrängt der Chip auf Trossard. Das ist ja, und das ist auch nicht das erste Mal, das ist nichts Neues in dieser Saison. Es ändert sich nichts. Wir machen das jedes Mal weiter so, gegen Arsenal 3-4 Mal und gegen Paris, wie du es angesprochen hast, dann schon wieder. Und wo soll dann der Glauben herkommen, dass sich wirklich irgendwas fundamental ändert, wenn sich nicht mal diese kleinen Dinge, die der durchschnittliche Analyst auf den ersten Blick sehen und ansprechen müsste, dass sich selbst da nichts tut?
Ja, das, weil es ist so, es ist eigentlich total bescheuert. Thomas Frank hat jahrelang beim Moneyball-Club Brentford gearbeitet und er entscheidet sich für Low-XG-Flanken in den Strafraum ballern und dann fallen ihm solche Sachen nicht auf oder er will sie nicht ändern, wie dass der Rückraum nicht verteidigt wird. Also es ist ja Spiel für Spiel jetzt sichtbar, dass das ein Problem ist. Also natürlich hat es Vorteile, den eigenen Strafraum zu überladen, aber faktisch in den letzten drei Partien ist es uns jedes Mal auf die Füße gefallen. Und dass sich dann nichts ändert, vor allem diese kleinen Sachen, dann so, kann eigentlich nur dich zitieren, Janis, wie soll dann das große Ganze besser werden? Weil wenn von Spiel zu Spiel so diese kleinen Aspekte immer besser werden würden, aber nur so kleine Fünkchen Hoffnung, dann könnte man vielleicht, oder könnte ich vielleicht selbst auch mehr daran glauben, aber es ändert sich ja einfach gar nichts. Also es hat sich ja einfach seit Saisonbeginn nichts ernsthaft in eine positive Richtung entwickelt. Und ich habe gar keinen Bock mehr auf die Spiele. Also wann spielen wir gegen Newcastle? Morgen? Übermorgen? Ja, übermorgen schon wieder.
Spielen wir? Wir spielen gegen Newcastle?
Ja, auswärts. Auswärts in Newcastle. Richtig gute Spiele.
Naja, Dienstag. Viertel nach neun.
Ich will einfach nicht mehr. Ich will das nicht mehr jede Woche oder zweimal die Woche sehen müssen. Weil mir wird halt auch einfach Lebenszeit geklaut. Also weißt du, es ist so, dadurch, dass wir diesen Podcast machen, auch wenn jetzt eine ganze Weile mal Pause war, ich habe auch einfach nicht die Option auszumachen. Oder zumindest nicht regelmäßig. Ich habe das 1-0 gegen Fulham gesehen, ich habe das 2-0 gesehen und ich dachte so, ich will einfach ausmachen und was anderes tun.
Safe, ja.
Aber dadurch, dass wir diesen Podcast machen, war halt so klar, okay, ich muss halt die Scheiße jetzt irgendwie durchgucken. Also, und es macht so unendlich wenig Spaß. Und ich weiß nicht, ob ich jemals so wenig Spaß an dem Tottenham-Team hatte. Gefühlt habe ich diesen Satz im Podcast auch schon dreimal.
Ja, ich glaube, das ist immer schwer einzuschätzen, so im Nachhinein. Vergiss es immer schnell wieder, aber.
That being said, ich habe noch nie, und da habe ich auch wirklich mal nachgeguckt, habe noch nie so ein schlechtes North London Derby gesehen. Also, also so eine Leistung habe ich von einem Tottenham-Team in einem richtigen Derby noch nie wahrgenommen. Und das ist halt, das ist jetzt, wenn das einzeln stehen würde und alles andere solid bis gut wäre, dann wäre das jetzt auch kein Riesenthema, auch wenn es gegen Arsenal immer richtig nervt. Aber das kommt halt noch so obendrauf. Weißt du, zu diesem ganzen ganzen Zeug, was ich jetzt aufgelistet habe, kommt halt noch obendrauf, dass wir die schlechteste Leistung jemals quasi meiner Meinung nach in einem North London Derby dann auch noch unter Thomas Frank hatten.
Ich habe schon nach dem Chelsea-Spiel angesprochen, das mich am meisten genervt hat, dass man das Gefühl hatte, dass Chelsea da ohne groß zu schwitzen den Sieg mitnimmt. Und als ich das North London Derby gesehen habe, ich dachte mir wirklich, okay, die Arsenal-Spieler gehen gleich in die Kabine und machen sich über uns lustig. Die erzählen sich Witze darüber, wie schlecht wir sind, wie einfach wir es denen machen, dass wir denen 90% vom Ball überlassen und selbst keine Chancen haben, als wären wir so eine Lachnummer. Ein schlimmeres Gefühl geht fast gar nicht.
Das ist ja noch nicht mal ausgeschlossen, dass das passiert ist. Also heißt nicht, dass es passiert ist, aber das ist ja durchaus irgendwie. Also die Fans von Arsenal haben sich safe darüber lustig gemacht.
Auf jeden Fall.
Wie unendlich einfach das war. Und ich bin von der Niederlage ausgegangen. Das ist ja auch, weißt du, es ist okay gegen Arsenal, leider eine der besten Mannschaften der Welt, auswärts zu verlieren. Das ist okay. Aber nicht so. Also nicht auf die Art und Weise. Nicht so, also gar keine Chance. Also wenn Richarlison nicht aus 50 Metern schießen würde, wir würden nie ein Tor erzielen. Never ever. Und das ist vor allem gegen Arsenal halt so eine Offenbarung, also was ich einfach nicht akzeptieren möchte. Ja.
Ja.
Es gibt aber noch einen großen Punkt, der, naja, weil ich habe jetzt ganz klar dafür argumentiert, dass man den Weg mit Thomas Frank nicht weitergehen sollte. Es gibt aber ein großes Problem. Es ist einfach kein Trainer auf dem Markt. Also, oder kaum Trainer auf dem Markt, die relevant wären. Es gibt einen einzigen, der gerade vereinslos ist, bei dem ich sagen würde, den könnte ich mir vorstellen. Und das ist Xavi. Abgesehen davon sind alle interessanten Optionen halt im Job. Also so, wir können auch über Thiago Motta reden. Wenn ich da nicht so ein Riesenfan bin. Aber abgesehen davon, so Namen wie Sebastian Hoeneß oder Vincenzo Italiano von Bologna, die kommen halt nicht mit Season. Also zumindest sehr realistisch nicht. Und wenn man ihn jetzt entlassen würde, wir haben Wir haben keinen Jupp Heynckes irgendwie irgendwo rumfliegen, den man mal kurz aus abstaubt und irgendwo aus einer Kiste kramt, der mal kurz die Saison zu Ende bringt. Es gibt halt einfach keine realistische Option, die ja jetzt den Trainerposten übernehmen könnte. Es geht ja schon so weit, dass die, dass Leute ernsthaft darüber diskutieren, ob es eine gute Entscheidung wäre, einfach Ange Postecoglou zurückzuholen, weil der gerade halt keinen Job hat.
Boah, das ist, ja, ich weiß nicht, das ist nochmal eine sehr große Diskussion jetzt mit alternativen Namen und so.
Das wollte ich damit gar nicht aufmachen. Okay. Ich wollte nur sagen, dass es halt nicht so einfach ist. Weißt du, es, als wir Conte entlassen haben, da war Tuchel auf dem Markt, dann wurde Nagelsmann entlassen, Tuchel ist in Bayern gegangen, da war Nagelsmann plötzlich auf dem Markt. Da waren halt einfach, man hatte zumindest ernsthafte Optionen, mit denen man theoretisch hätte arbeiten können. Und die hast du halt jetzt einfach faktisch nicht. Und das macht diese Trainerentscheidung, glaube ich, so viel schwieriger. Weil ich glaube, wenn jemand, sagen wir mal, jemand Gutes und Realistisches auf dem Markt wäre, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Tottenham Vereinsführung schon gehandelt hätte.
Das weiß ich nicht, aber es wäre mit Sicherheit eine andere Diskussion, ja.
Ich habe auch schon gelesen, man wartet bis nach der WM, weil man Nagelsmann oder Pochettino will.
Oh. Also Nagelsmann gerne, aber halte ich halt, glaube ich halt nicht dran. Pochettino bitte nicht.
Bitte,
also wirklich nicht. Der hat seit dem Tottenham-Abgang nirgendwo mehr eine wirklich gute Figur gemacht. Und ich will das auch einfach nicht. Weil wenn wir zu irgendeiner Ex zurücklaufen, dann gibt man den Rest der Saison von Ange Postecoglou. Da habe ich, ist zwar auch ausgeschlossen, aber da habe ich zumindest tendenziell mehr Bock drauf. Aber keine Ahnung, Pochettino, wie gesagt, ich will es einfach nicht. Keine Ahnung, ich sehe auch einfach nicht, wie das gut enden würde.
Ja, bin ich bei dir. Und für mich gibt es noch ein großes Thema, was ich ansprechen möchte, was mir auch abgesehen vom Sportlichen große Sorgen bereitet, ist gerade so der Zwist zwischen Fans und Mannschaft. Wir hatten jetzt nach dem Fulham-Spiel, Porro hat Lucas Berdival angeschrien nach Abpfiff, weil er den Fans applaudiert hat und ist dann wohl sofort in die Katakomben, hat sein Trikot ausgezogen. Pape Sarr hat eine Insta-Story gepostet, dass wir zusammenhalten müssen und alles. Es gab wohl ein Meeting, wo über diesen Konflikt zwischen den Fans und der Mannschaft geredet wurde, mannschaftsintern. Und das scheint jetzt ein kritisches Thema auch zu sein. Und das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Es gibt sicherlich auch tiefer liegende Gründe und das ist irgendwo auch ein langfristiges Symptom, weil die Fans, wir haben ja auch immer schon so ein bisschen Sorgen mit der Vereinsführung gehabt, Ticketpreise und all sowas. Aber die sportlichen Leistungen tragen da nicht gerade zu bei, dass man besonders eng mit der Mannschaft wieder zusammenwächst.
Nee,
also ich, das sag du gerne, Max.
Ich weiß nicht, irgendwie, das gefällt mir aber auch nicht. Das hat mir noch nie gefallen im Stadion. Gefühlt geht das ja schon seit, weiß ich nicht, 3 Jahren, sobald mir meine Halbzeit hinten liegt. Und egal wie, ob die Zeiten gut sind, ob die Zeiten schlecht sind, direkt wird immer gepfiffen. Und so, also ich weiß nicht. Irgendwie, also ich, haben wir das gehört? Sorry, das war mein Schlüssel. Ich weiß nicht, ich muss das schon sagen, ich finde das Verhalten der Fans bei allem Verständnis für Missmut angesichts der oder Unmut angesichts der aktuellen Lage, irgendwie nervt mich das ein bisschen. Also man soll sich da, wenn man unzufrieden ist, klar, aber irgendwie, ich weiß nicht. Versteht, also irgendwie, hinterlässt das irgendwie kein, ist nicht, hinterlässt es kein gutes Gefühl.
Nee, ich meine, ich bin schon an dem Punkt, an dem ich der Meinung bin, dass die Spieler dann nicht so unendlich, also ein bisschen mehr dickere Haut haben müssen. Weil einfach faktisch das, was im letzten Jahr in der Premier League präsentiert wurde, eine Katastrophe ist. Also seit Januar irgendwie halt 2025, wie viele Heimspiele hat man gewonnen? Ich glaube, wir haben 2 der letzten 20 gewonnen oder so. Und dann kommst du da halt mit den teuersten Ticketpreisen in der Premier League rum, dass die Fans da ja angepisst sind, verstehe ich vollkommen. Dass man eigene Spieler während des Spiels auspfeift, das ist halt schon crazy. Das ist eine Situation, die ich, glaube ich, auch so noch nie bei Tottenham erlebt habe. So nach dem Spiel zu pfeifen, fair, zur Halbzeit zu pfeifen, finde ich auch irgendwie, ist auch was, mit dem ich irgendwie, was ich okayisch finde. Aber während des Spiels, das ist
und so konkret Spieler auch auspfeifen, boah, ich weiß nicht.
Ja, und der Vicario-Fehler war schon wieder saudumm.
Ja.
Also wirklich saudumm. Aber, und ich war auch sauer, aber ich käme nie auf die Idee, dann Vicario während der Partie auszupfeifen.
Ich weiß
das
nicht.
Das ist halt, ich meine, wo kommen wir da hin? Es ist halt schon wieder so unendlich toxisch alles. Und das ist für mich so, also wie gesagt, so unendlich traurig, weil ich das Gefühl hatte, bei allem, was unter Ange schiefgelaufen ist, die Mannschaft stand hinterm Trainer und ein ordentlicher Teil der Fanbase stand auch noch hinter dem Projekt, auch wenn es richtig, richtig böse gelaufen ist. Und jetzt sind wir halt ein paar Monate in der Thomas-Frank-Amtszeit und wir sind schon sind an dem Punkt, an dem die Fans die eigenen Spieler während des Spiels ausbuhen. Also ich meine, das da kann man daraus kann man ganz viele unterschiedliche Schlüsse ziehen. Also man kann sagen, die Fans sollen sich bitte in Griff bekommen, was fair ist. Man kann aber auch sagen, vielleicht ist genau das ein Grund, warum man vielleicht eine Veränderung auf der Trainerposition braucht, weil wenn du die teuersten Ticketpreise der Premier League hast, dann musst du den Fans halt auch in gewisser Form irgendwas bieten. Und wenn man sich eben anguckt, wie Tottenham diese Saison daheim performt hat, dann ist das halt einfach faktisch unterirdisch. Fulham-Spiel war scheiße. Gegen United, wie gesagt, habe ich nicht gesehen, aber war ja ganz okay, glaube ich. Chelsea war furchtbar. Wann haben wir Aston Villa, kann ich mich schon wieder überhaupt nicht mehr dran erinnern. Wolves war scheiße. Villarreal war auch furchtbar. Da haben wir auch nur mit einem Eigentor gewonnen. Bournemouth war scheiße. Und wie gesagt, dann kam halt das Burnley-Spiel am ersten Spieltag, wo es war okay, aber halt jetzt auch nicht, also die Scoreline, also das Ergebnis zeigt nicht wirklich wieder, wie simpel das eigene Spiel war. Und jetzt spielen wir auswärts in Newcastle, wenn wir da auch wie traditionell wieder mal auf die Schnauze bekommen, will ich nicht wissen, wie die Stimmung gegen Brentford daheim ist.
Jo. Das stimmt.
Es können halt noch wirklich sehr, sehr düstere Wochen werden. Und ich glaube, wie gesagt, nicht daran, dass Thomas Frank jetzt, also wenn wir jetzt gegen Newcastle wieder untergehen, dann maybe könnte ich mir vorstellen, dass er entlassen wird, aber wie auch schon angesprochen, die Alternativen sind einfach sehr rar gesät. Weil du kannst dir halt jetzt so viel verspielen. Wenn du jetzt stell dir mal vor, man gewinnt auch gegen Slavia Prag in der Champions League nicht. dann hat man plötzlich, könnte man es sogar aus der aus den Top 16 rausfallen, in der, hinten raus in der Champions League. Und das wäre halt eine absolute Katastrophe, vor allem, wenn man bedenkt, wie unendlich einfach unser Los war. Also das will ich auch immer ansprechen. Ich habe noch dieses Format gibt es noch nicht so lange, aber ich würde mal behaupten, dass es wenig Mannschaften gab, die auch nur ansatzweise so viel Losglück hatten wie wir diese Saison. Also das war ja frech, wie wenig Top-Teams wir da zugelost bekommen haben. Daher, ich bin der Meinung, wenn man irgendeine Alternative findet, die vielleicht auch einfach bis zum Sommer betreut, aber wie gesagt, mir fällt keiner ein, dann sollte man lieber früher reagieren als später, weil ich nicht sehe, wie es unter Thomas Frank wirklich besser werden sollte.
Und wenn wir ihn in naher Zukunft entlassen sollten, jetzt wo du gerade auch die Champions League angesprochen hast, bitte vor dem 20. Januar, weil Thomas Frank gegen Niko Kovac, das könnte ein Spiel werden auf einem Spannungsniveau, das könnte mich in einen 100-jährigen Schlaf versetzen. Das halte ich wirklich nicht aus.
Ja, true. Ja, war wie immer, was heißt wie immer, aber halt war mal leider wieder eine sehr, sehr, naja, stimmungstechnisch düstere Folge, wo wir jetzt nicht auf so ein richtiges Ergebnis gekommen sind. Ich sage, wenn es gegen Newcastle und spätestens Brentford nicht besser wird, dann musst du reagieren. Wie sieht's bei euch aus?
Wenn du die nächsten beiden Spiele nicht gewinnst?
Du musst sie ja meiner Meinung nach gar nicht
gewinnen. Oder also schlecht oder verlierst?
Ja, halt, wenn es gegen Newcastle und Brentford wieder genauso scheiße
okay.
wird, wie
also auch mit schlechter Leistung. Boah. Ich würde sagen, ja, ob es dann wirklich auch real passiert, ist natürlich, also, ich glaube nicht, dass es passiert.
Also ich habe noch.
Janis, du hast vor, ja. Irgendwie in irgendeiner Folge mal gesagt, du wirst auch in 3 Jahren noch da sitzen und Thomas Frank verteidigen. Wie stehst du zu dieser Aussage?
Ich wollte jetzt auch sagen, ich habe noch eine gewisse Menge Geduld in mir. Vor allem, weil du ja auch schon angesprochen hast, dass alle vernünftigen Trainer gerade im Job sind. Man da eh noch bis Sommer warten müsste, vermutlich, auch wenn ich großer Xavi-Fan bin. Also ich habe noch Geduld in mir, solange alle 4 Spiele so ein Paris-Kopenhagen-Spiel dazwischen ist, wo ich sage, jo, das war doch ganz vernünftig. Das gibt mir jetzt nochmal Hoffnung fürs nächste Spiel. Dann habe ich wieder 3 Spiele lang keinen Spaß und dann kommt wieder dieser Hoffnungsschimmer. So lange bleibe ich geduldig. Ich wüsste auch nicht, wer es sonst machen soll. Düstere Themen wieder heute. Über eine Sache muss ich mich aber noch auskotzen, habe ich gestern ja schon in der Gruppe. Einwurf, 92. Minute. Kudus nimmt den Ball, sucht eine Option, findet sie nicht. Wirft ihn zu Porro. Der guckt auch, findet es nicht. Legt den Ball hin, dann so kommt 15 Meter angelaufen. Wirft den Ball 20 Meter nach vorne zum Gegenspieler. Über 20 Sekunden hat es gedauert, bis dieser Einwurf durch war. Bei Rückstand gegen Fulham in der Nachspielzeit in der 92. Minute. Das war das Schlimmste, was ich in den letzten Wochen gesehen habe. Ich habe wirklich meinen Verstand verloren.
Ja.
Jo.
Also das ist halt auch irgendwie ein Symptom von allem. Ja. Scheißfolge, sorry. aber ich hoffe, euch da draußen hat es irgendwie irgendwas gebracht. Klarheit, Therapie, was auch immer. Ihr dürft auch gerne uns schreiben,
ja,
irgendwie Spotify-Kommentaren oder ich war auf 100 Jahren nicht mehr auf unserem Insta-Account. Schreibt uns in Spotify-Kommentaren.
Ja, das ist immer.
dann können wir das lesen wir und darauf können wir dann auch eingehen. Ob ihr noch an das Projekt glaubt, ob ihr auch schon ziemlich gebrochen seid wie ich. Und ja, keine Ahnung, wir werden dann in den nächsten Folgen, werden wir dann ja sehen, in welche Richtung es geht. Wenn es in die falsche Richtung geht, dann reden wir da vielleicht dann doch mal über alternative Namen. Das wollten wir heute nicht machen. Aber wir werden schauen. Gut, habt ihr zum Abschluss noch was zu sagen? Ja, same. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit außerhalb der Tottenham-Spiele. Genießt die. Und wir hören uns dann irgendwann wieder. Vielleicht noch ein Brentford-Spiel. Bis dahin, wie gesagt, eine schöne Zeit und kommen wir los.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.